So, herzlich willkommen zu dem Vortrag, wie Sie stark leben statt ausbrennen. Und heute war doch ein herrlicher Herbsttag, oder? Muss man doch mal sagen, ne? Bin 2,5 Stunden spazieren gegangen, das hat so gut getan. Und jetzt freue ich mich, mit Ihnen zusammen über dieses Thema nachzudenken, wie Sie stark leben statt ausbrennen. Und ich möchte gleich mit einer Geschichte loslegen. Von einem Vogel, der unterwegs war. Und er war schon einige Stunden oben in der Luft. Und irgendwann wurde er müde und er machte Rast unten auf der Wiese. Und während er dort unten auf der Wiese saß, da merkte er, wie ihm so kalt wurde. Und er saß da und ihm war kalt. Und dann kam eine Kuh vorbei, stellte sich über den Vogel und machte direkt über dem Vogel ihr großes Geschäft. Und begrub den Vogel in Kuh, nehmen wir es mal Dreck, ja, in Dreck. Und erst regte sich der Vogel furchtbar auf und sagte, wie kann die Kuh nur? Aber dann merkte der Vogel, dass es doch recht angenehm warm war. Und er fror gar nicht mehr und er begann ein Lied zu pfeifen. Und während er so da saß und ein Lied pfiff, schlich eine Katze vorbei und hörte den Vogel pfeifen. Und die Katze ging zu dem Dreckhaufen, grub den Vogel aus und fraß ihn auf. So, 4 Dinge kann man aus dieser Geschichte lernen. Erstens, nicht jeder, der uns mit Dreck beschmeißt, ist unser Feind. Zweitens, nicht jeder, der uns aus dem Dreck zieht, ist unser Freund. Drittens, manchmal ist es besser, wenn wir im Dreck stecken, die Klappe zu halten. Und viertens, aus jeder, aber auch wirklich aus jeder Geschichte kann man noch etwas lernen, oder? Und Sie kommen auch hier hin und Sie haben Ihre Geschichte. Ich habe meine Geschichte mitgebracht und wir alle können eine Menge lernen voneinander. Und ich möchte Ihnen heute Abend auch ein bisschen mitgeben, was ich gelernt habe aus meiner Geschichte, wie ich meinen Burnout erlebt habe, was ich daraus gelernt habe. Da möchte ich Ihnen einiges mitgeben. Und vielleicht noch kurz zu mir selbst. Ich bin verheiratet mit einer wunderhübschen Frau aus Singapur. Wir haben 2 kleine Töchter. Und es war eben nicht immer so, dass wir fröhlich locker nach vorne gelaufen sind wie auf diesem Bild, sondern wir haben auch schon mal auf dem Boden gelegen. Meine Frau und ich, auch ich, mental oder metaphorisch gesprochen, und konnten nur noch krabbeln und nicht mehr laufen, weil es uns eben ziemlich dreckig ging. Und davon möchte ich auch so ein bisschen erzählen heute Abend. Ich möchte Ihnen ein paar Perlen mitgeben heute Abend. Ja, mein Vortrag ist sozusagen ein Impulsvortrag. Ich werde Ihnen in den nächsten 1,5 Stunden ungefähr werde ich Ihnen einige Impulse mitgeben, einige Werkzeuge, mentale Werkzeuge. Und mein Ziel ist nicht, dass Sie nach Hause gehen und sich an alles erinnern, sondern dass Sie sich so ein paar Perlen mit nach Hause nehmen, in die Tasche stecken und zu Hause wieder auspacken und für Ihr Leben gebrauchen. Und da muss ich an die Facebook-Seite denken. Kennen Sie die Facebook-Seite? Komm, wir essen Opa. Hier, meine Nichte hat sie mir gezeigt vor einiger Zeit. Komm, wir essen Opa, Satzzeichen retten Leben. Es kommt drauf an, wo Sie das Komma setzen. Ob Sie den Opa essen oder mit dem Opa essen. Ein kleines Strichlein macht den großen Unterschied aus. Und das zeigt, dass manchmal eine kleine Sache einem ganzen Sein eine völlig neue Bedeutung geben kann. Das heißt auch für Sie, eine kleine Sache kann Ihrem Leben eine völlig neue Bedeutung geben. Oder denken wir an Archimedes. Archimedes hat gesagt, zeig mir einen Punkt, auf dem ich stehen kann und ich werde die Welt aus den Angeln heben. Was hat er damit gemeint? Er hat das Hebelgesetz kennengelernt. Und das bedeutet, dass wenn ich am richtigen Punkt ansetze, dass ich mit relativ wenig Energie viele Kräfte in Bewegung setzen kann. Wenn ich am richtigen Punkt ansetze. Und dann kann ich meine Welt aus den Angeln heben. Und das wünsche ich mir so ein bisschen, dass Sie mit diesem Impuls nach Hause gehen und sagen, okay, ich möchte gucken, was soll ich oder könnte ich von diesem Vortrag mit nach Hause nehmen, dass ich weiß, an welchem Punkt ich ansetzen kann, damit ich meine Welt so ein bisschen aus den Angeln heben kann. Und jeder hat einen anderen Punkt. Deswegen nehmen Sie nicht alles mit, ist viel zu schwer, sondern 1, 2 Punkte, 2, 3 Perlen vielleicht, die Sie mit nach Hause nehmen. Wir reden über Burnout heute Abend. Es geht um Burnout. Und Burnout ist ja solch ein großer Begriff. Jeder spricht von ausgebrannt sein und von Burnout. Es ist so ein bisschen wie Schmerz. Meine Tochter kam gestern nach Hause und hatte so richtig starke Schmerzen, weil sie beim Zahnarzt war. Man hat ihr 2 Zähne gezogen und sie hatte Schmerzen. Wenn ich an meine Frau denke, sie verbindet Schmerzen mit der ersten Geburt, unserer ersten Tochter. Die erste Geburt, die war sehr schmerzhaft. Aber das alles ist ja nichts im Vergleich zu dem, was wir Männer erleben, wenn wir mit einer Erkältung im Bett liegen, oder? Was will ich damit sagen? Es gibt unterschiedliche Schmerzen. Es gibt unterschiedliche Stadien von Schmerzen, unterschiedliche Ursachen von Schmerzen. Und genauso auch beim Burnout. Wir reden alle vom Burnout, aber es gibt nicht den Burnout, so wie es auch nicht den Schmerz gibt. Sondern jeder Burnout, jedes Ausgebranntsein, jeder Schmerz ist unterschiedlich. Und der eine sagt, ich bin ausgebrannt und ich brauche einfach mal ein Wochenende, dann bin ich wieder fit. Und die andere sagt, ich bin ausgebrannt und ich brauche ein Jahr, um wieder auf die Beine zu kommen. Und beide sagen, ich habe einen Burnout. Es ist so ein Unterschied. Aber eines haben sie alle gemeinsam. Und zwar der Schmerz und der Burnout, die fungieren so ein bisschen wie ein Freund. Ein alter, guter Freund, der an ihrer Haustür steht und schellt. Weil er ihnen etwas Wichtiges, Gutes mitteilen will. Und wenn sie aufmachen und zuhören, dann wird das ihr Leben positiv verändern. Und so ist auch der Schmerz. Der Schmerz in unserem Körper, ob nun mental oder auch körperlich, ist immer ein Signal. Er möchte uns etwas mitteilen und der Körper ist ein guter Freund. Er ist ein guter Freund und er will uns irgendetwas mitteilen. Und da ist es immer gut, wenn ich genau hinhöre. Wenn ich dann mal den Staubsauger ausmache, metaphorisch gesprochen, die Musik leiser drehe und hinhöre und überlege, okay, was will er mir sagen? Wo sind da vielleicht Schmerzen? Und das ist auch mein Wunsch, dass wir ein bisschen in uns reinhören und gucken, na, wo stehe ich denn? Wie geht's mir denn? Und dabei ist es auch gut, manchmal an den Hund zu denken. Oh, da hat's geschellt. Na, also nochmal dran denken, wenn es schellt, in sich reinhören. Aber lassen wir uns mal an den Hund denken. Es ist ja wichtig, dass wir nicht auf den Hund kommen, sondern an den Hund denken. Ja? Der Hund, der da im Vorgarten sitzt und stöhnt, die ganze Zeit stöhnt. Und dann kommt der Nachbar vorbei und fragt den Hundebesitzer, sagen Sie mal, Ihr Hund, der stöhnt die ganze Zeit, was ist denn los? Und der Hundebesitzer sagt, ist doch klar, der sitzt auf seinem Schwanz, das tut weh. Und dann sagt der Nachbar, verstehe nicht, warum steht der nicht einfach auf? Und dann sagt der Hundebesitzer, so weh tut's nur auch wieder nicht. Ist gerade so viel zum Stöhnen. Kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? So schlimm ist es auch wieder nicht. Man kann es noch aushalten. Es ist gerade genug zum Stöhnen. Und manchmal ist es gut, diesen Schmerz bewusst mal wahrzunehmen, um etwas zu tun, um aufzustehen. Und da habe ich einen ersten Tipp, den ich auch aus meinem Burnout gelernt habe. Und das ist, dass ich mir manchmal eine Skalenfrage stelle. Dass ich bewusst sage, wie geht es mir von 1 bis 10 auf einer Skala? 10 heißt, ich bin so richtig fit, ich könnte Bäume ausreißen. Und 1 heißt, ich kann noch nicht mal mehr krabbeln. Ich bin völlig am Ende. Ich brauche ärztliche Hilfe. Und dass ich mich da einschätze, und das ist eine gute Übung, für sich selber mal überlegen, wo stehe ich jetzt? Auf einer Skala von 1 bis 10. Das fragen wir uns öfters, auch in der Familie mal, auch in anderen Bereichen, dass wir uns immer mal so Skalenfragen stellen, weil wir oft so verallgemeinern, oder? Wie geht's dir? Auch gut. Und die eine meint damit 6, die andere meint 2, der andere meint 9. Und wir alle sagen gut. Aber dass wir bewusst mal konkreter werden, um diesen Nebel zu vertreiben und bewusst zu sehen, okay, wie geht es mir wirklich? Und dann kommt die zweite Frage. Denn vielleicht sagen sie sich dann, ach, wenn ich mich einschätze, ich bin eigentlich noch so bei 7 oder 8. Jetzt kommt die zweite Frage. Wie würde es mir gehen, wenn ich die nächsten 2 Jahre so weiterlebe wie bisher? Wo wäre ich dann? Auch eine gute Frage, ne? Weil dann merkt man manchmal diesen Schmerz und denkt, oh, ich muss was tun, ich muss aufstehen. Und das ist mein Wunsch, dass wir alle ein bisschen aufstehen hinterher und etwas tun und stärker werden. Der eine kommt von 8 auf 9, die andere kommt von 4 auf 5 oder auf 6. Aber dass wir immer überlegen, wie kann ich in meinem Leben stärker werden? Und jetzt ist die Frage, warum? Und ich sage Ihnen erst, warum wir es nicht machen sollten. Wir sollten nicht stärker werden im Leben, um es dem anderen zu zeigen. Oder um auf Kosten des anderen sogar stark zu werden und irgendwo zu zeigen, hey, ich bin stärker als die anderen. Darum geht's nicht. Wer für sich selbst stark und stärker werden will, der zeigt damit nur seine Schwäche, oder? Es geht in erster Linie darum, dass wir stark werden, um anderen Menschen zu helfen, die irgendwo in der Patsche sind und dass wir stark genug Muskeln haben, um ihnen hochzuhelfen. Darum geht's. dass ich stärker werde, um anderen zu helfen. Und das ist solch eine Bereicherung, wenn wir unsere Stärken nutzen, unsere Energien, unsere Kräfte, unser Potenzial nutzen, um anderen Menschen zu helfen, um einen Beitrag zu leisten. In meiner Familie, in meinem Umfeld, da wo sie sind, dass wir einen Beitrag leisten. Darum geht es. Es geht also nicht nur darum, dass ich für mich einfach nur ein schöneres, ein stärkeres Leben habe, sondern dass wir einen Beitrag leisten, dass wir anderen damit helfen. Und dafür ist es manchmal auch wichtig, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich brauche erstmal wieder ein bisschen Muskeltraining für mich selbst, damit ich stark genug bin, um anderen wieder rauszuhelfen. Ne? Und darum geht es eben, dass wir stärker werden. Das war so ein paar Vorgedanken. Und jetzt möchte ich Ihnen meine eigene Geschichte so ein bisschen skizzieren. Erzählen wäre ja zu viel gesagt, wir haben ja nicht so viel Zeit. Aber ein bisschen skizzieren, ein paar Punkte sagen. Und da komme ich jetzt nochmal auf die Leckereien auch zu sprechen, die hier liegen. Nehmen Sie sich bitte was und lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Ich habe hier so ein paar Dinge hingelegt, nehmen Sie sich das, weil es auch eine Illustration sein soll. Denn ob Ihnen das schmeckt, was hier ist oder nicht, hängt erstmal von Ihrem Geschmack ab. Aber dann hängt es auch davon ab, was da drin ist. Ne? Welche Zutaten? Und was man mit diesen Zutaten gemacht hat, wie die zubereitet sind. Und genauso auch, wenn ich Ihnen jetzt meine Geschichte erzähle. Wenn ich Ihnen etwas erzähle, dann werden Sie vielleicht sagen, ja, das kenne ich auch, das habe ich erlebt, aber irgendwie bin ich jetzt vielleicht nicht ausgebrannt. Oder ich habe das nicht erlebt und bin trotzdem ausgebrannt. Wir vergleichen uns ja immer und das ist ja auch gut. Deswegen will ich ja meine Geschichte erzählen. Aber wichtig ist nicht, ob Sie es erleben oder nicht, sondern wie viel davon. Hier kommt ein wichtiges Zitat, das ich Ihnen mitgeben will. Ob etwas Gift oder Medizin ist, hängt von der Dosis ab, hat Paracelsus gesagt. Und das ist wichtig. Wir alle kennen Stress, wir alle kennen verschiedene Situationen. Aber ob etwas wichtig ist oder ob etwas giftig ist oder Medizin ist, das hängt von der Dosis ab. Und jetzt überlegen Sie einfach bei sich, wenn Sie meine Geschichte hören, wie viel habe ich davon in meinem Leben? Wie viel habe ich davon in meinem Leben? Wo habe ich vielleicht zu viel? Und dann ist die Sache zu sauer geworden, zu salzig geworden, liegt mir im Magen, weil ich einfach zu viel davon habe oder zu wenig davon. Überlegen Sie immer für sich, wo können Sie sich damit identifizieren? Denn ich habe meine eigene Geschichte, Sie haben eine völlig andere Geschichte. Aber dass Sie sich das rausnehmen, was für Sie wichtig ist. Und jetzt möchte ich Ihnen so ein paar Puzzleteile einfach mal mitgeben von meiner eigenen Geschichte. Und nachdem ich das gemacht habe, möchte ich Ihnen dann drei Perlen mitgeben. Drei Dinge, die ich daraus gelernt habe aus meiner Geschichte. Ja? Also erstmal ein Puzzleteil. Und das erste ist, ich wurde, als ich 13 war, furchtbar verprügelt von meinen Freunden. Und ich kam ins Krankenhaus. Ich war 4 Wochen im Krankenhaus. In den 4 Wochen hat mich keiner besucht. Und dann wollte ich, dass meine Eltern mich besuchten. Da habe ich gehört, meine Eltern und meine Familie ist weggezogen. Während ich im Krankenhaus war. Und das alles habe ich mir auf meinem Bett nur ausgedacht. Meine Schwester sitzt hier, die hat wahrscheinlich schon gedacht, meine Güte, stimmt doch gar nicht. Das stimmt nämlich auch nicht. Ich habe eine ganz liebe Familie, 5 Geschwister, Eltern, die sich um mich gekümmert haben. Aber ich habe es gelernt, mich traurig zu denken. Das ist verrückt, aber ich habe oft auf dem Bett gelegen und mich traurig gedacht, bis ich vor Mitleid zerflossen bin. Das hat mir irgendwie so gut getan. Und das ist so eine Sache, die ich mitgenommen habe in mein Leben hinein. Und wir alle kennen das, dass wir uns selbst bemitleiden. Die Frage ist, wie viel wir davon haben und was wir damit machen, ob wir viel oder wenig davon haben. Das ist also ein Puzzleteil, das in meinem Leben immer wieder zutage kam. Ein zweites ist, ich weiß noch, wie ich mit einem Freund mal unterwegs sein wollte. Ich wollte in eine Kneipe was trinken und mein Vater guckt mich an mit traurigen Augen und sagt, Johannes, wollt ihr nicht etwas Vernünftiges tun? Und das war auch so etwas, was wir aus der Familie mitbekommen haben. Etwas Vernünftiges tun, fleißig sein, arbeitsam sein. Meine Eltern kenne ich nur als arbeitsam und das haben sie uns mitbekommen. Und arbeitsam und Fleiß ist etwas sehr Gutes, ist etwas wirklich Gutes. Aber wenn es zu viel wird, dann wird es eine Arbeitssucht. Und Arbeitssucht ist immer, immer krankhaft. Das ist nicht gut. Arbeitssucht ist etwas nicht Gutes. Und ich habe immer gedacht, Arbeitssucht ist etwas Gutes, ist eine Tugend, war eine Lüge. Also das ist eine zweite Sache, die ich mitbekommen habe. Eine dritte Sache war, dass ich mich manchmal gefragt habe, warum haben wir ein Wohnzimmer zu Hause? Beziehungsweise ich habe mich gefragt, warum nennen wir das Wohnzimmer und nicht Gästezimmer? Denn wir haben es eigentlich nur benutzt, wenn wir Gäste hatten zu Hause. Wenn wir keine Gäste hatten, wurde gearbeitet, wurde irgendwas getan. Wir hatten aber viele Gäste zu Hause, denn das war auch noch eines aus meiner Familie. Wir haben immer viele Gäste gehabt, die wir bewirtet haben, denen wir geholfen haben. Meine Eltern haben vielen Menschen geholfen und Menschen sind zu uns gekommen, weil sie Hilfe brauchten. Und auch das ist eine gute Sache. Anderen zu helfen ist eine gute Sache. Aber wenn es dahin führt, dass wir ein Helfersyndrom bekommen und meinen, wir müssten jedem helfen und die Welt retten, dann ist das auch wieder etwas Krankhaftes. Ob etwas Gift oder Medizin ist, hängt von der Dosis ab. Immer wieder, ob etwas Gift oder Medizin ist, hängt von der Dosis ab. Und das sind Dinge, die ich sehr stark mitbekommen habe und die dann auch hinterher, viele Jahre später, eben auch zum Burnout geführt haben. Nun, ich habe dieses Helfersyndrom und diesen Fleiß, den habe ich erstmal nach hinten verdrängt. Ja, in meiner Jugend, da habe ich gar nicht so dran gedacht, sondern eher dieses Traurigdenken und eher so dieses an mich denken. Ich war immer auf der Suche nach Befriedigung. Also in meiner ganzen Teenagerzeit, in meiner Jugendzeit war ich immer auf der Suche nach Befriedigung. Und je mehr ich gesucht habe, desto unglücklicher wurde ich. Und irgendwann, ich war so um die 25, war ich so unglücklich, dass ich einfach nicht mehr weiter wusste. Und ich musste etwas rauchen, ich musste einen Joint rauchen, ich musste was trinken, nur um den Tag zu überstehen. Ich war so am Ende. Und dann habe ich etwas getan, was die Eltern mir auch mitgegeben haben. Ich habe ein Buch gelesen. Und ich weiß noch, ich habe in der rechten Hand habe ich meine Zigarette gehabt, in der linken habe ich meine Flasche Bier gehabt und dann habe ich das Buch gelesen, und zwar die Bibel. Das haben meine Eltern mir mitgegeben, haben gesagt, Johannes, das ist ein so gutes Buch und was da drin steht, das ist die Wahrheit, das kann dir helfen. Dieser Gott, der kann dir helfen. Habe ich also angefangen, in diesem Buch zu lesen, und nach einigen Wochen habe ich gesagt, okay, auf diesen Gott will ich mich einlassen, auf diesen Jesus will ich mich einlassen. Das habe ich dann getan, habe mich ganz auf ihn eingelassen, und das wäre ja zu viel, das alles zu erklären, aber ich weiß noch, ich war in einem Wald, habe das getan, habe mich auf Jesus eingelassen und habe gesagt, Jesus, hilf mir, und noch mehr gesagt. Und von dem Zeitpunkt an hatte ich persönlich solch eine Freude im Herzen, solch eine Freude im Bauch, dass ich dachte, Mensch, das muss er allen erzählen, das müssen die anderen auch wissen. Und dann hatte ich mich fast so wie ein Berufener gefühlt, ja, dass ich anderen Menschen helfen sollte. Auch nicht nur, um jetzt von Jesus zu erzählen, sondern auch ganz praktisch, irgendwie in ihren Situationen. Ich habe da so den Obdachlosen gesehen, der Hilfe braucht, oder eine alte Dame, die man über die Straße führen sollte, ob sie will oder nicht. Ne? Aber ich wollte einfach anderen Menschen helfen. Und das ist auch eine gute Sache, sich berufen fühlen, um anderen Menschen zu helfen. Aber, und ich spule mal ein bisschen vor, dieses Berufensein hat mich dahin geführt, dass ich hinterher getrieben war. Und berufen oder getrieben ist ein großer Unterschied. Wenn wir getrieben sind, die Welt zu retten, wenn wir getrieben sind und meinen, wir müssten irgendwas tun und andere Menschen zu beeindrucken oder um Gott zu beeindrucken, dann ist das eine gefährliche Sache. Und ich habe gemerkt, ich war von dem Berufen übergegangen zum Getriebensein. Aber da habe ich schon vorgespult. Erstmal war ich noch der Berufene. Ja, und so habe ich mich auch berufen gefühlt, ins Ausland zu gehen. Und ich bin nach London gegangen, habe dort in einem internationalen Team mitgearbeitet. Dann bin ich in den Libanon gegangen, habe dort mitgearbeitet, wieder zurück nach London. Bin also hin und her und hin und her. Und in der Zeit war ich auch hin und weg von dieser gut aussehenden Asiatin. Kennen Sie sich noch? Können Sie sich noch daran erinnern? Die sah wirklich gut aus, ne? Da war ich hin und weg. Und sie kommt aus Singapur. Und dann haben wir gesagt, wir heiraten. Und dann ist sie mit nach Deutschland gekommen. Und das ist eine klasse Sache. Wir reden hier ja von Zutaten. Und wissen Sie, diese Frau, die macht mein Leben so richtig würzig. Ja, das ist gut durchgewürzt. Aber wissen Sie, manchmal, wenn es zu stark gewürzt ist, kann es einem auch ganz schön im Magen liegen. Ne? Und meine Frau wird das Gleiche sagen. Wir merken, dass unsere interkulturelle Ehe eine unwahrscheinliche Herausforderung ist. Und das braucht Energie. Energie, die wir für andere Dinge dann nicht mehr haben. Und die brauchen wir. Gerade wenn es um Kindererziehung geht. Asiatisch Kinder erziehen und auf eine deutsche Art und Weise Kinder zu erziehen, das ist ein Unterschied. Das können Sie sich vorstellen. Und sie stöhnt über uns, wir stöhnen über sie. Ja, also das ist ganz schön herausfordernd. Und trotzdem würde ich sie immer wieder heiraten, weil ich mag gewürztes Essen. Ja. Aber es ist eben ein wichtiges Puzzleteil. Nun sind wir also nach Deutschland gezogen. Und in Deutschland oder für Deutschland hat man mich angefragt und hat eine Organisation gefragt, Johannes, kannst du in Deutschland etwas Ähnliches aufbauen, wie es auch in Holland gibt? In Holland gibt es eine Organisation, die kümmern sich um Flüchtlinge, und sie haben gefragt, ob wir das hier auch machen. Und so haben wir angefangen, eine Organisation zu gründen. Und es war so spannend. Es hat so viel Spaß gemacht. Wir waren mit Leidenschaft dabei. Kurz nach unserer Hochzeit schon. Und ich war der Stellvertreter für Deutschland in einem europaweiten Netzwerk. Und gleichzeitig haben wir in Deutschland ein Netzwerk angefangen und Konferenzen durchgeführt. Und wir haben eine kleine Organisation im Ruhrgebiet angefangen und haben sie gegründet und ich habe sie geleitet. Und es war eine spannende Sache. Nach kurzer Zeit hatten wir 40, 50 ehrenamtliche Mitarbeiter, die jede Woche ihr Bestes gegeben haben. Und wir waren voll dabei und es hat so viel Spaß gemacht. Aber es war eben auch wirklich fast alles für mich. Arbeit oder diese Sache war für mich fast mein Leben. Und jemand sagte einmal, wer zwei Hasen jagt, dem werden beide entwischen. Und ich habe versucht, zwei, drei, vier Hasen gleichzeitig zu jagen. Und mir sind hinterher alle entwischt. Die Art, wie ich gearbeitet habe, die war nicht gut und die hat mit in den Burnout geführt. Und in der ganzen Zeit, kommt das Letzte, in der ganzen Zeit habe ich so gut wie nie wirklich aufgetankt. Auftanken ist so wichtig, oder? Wenn dein Tank nicht voll ist, dann hättest du hier heute nicht hinfahren können, ne, mit deinem Auto. Auftanken ist so wichtig und ich habe mir sehr wenig Zeit zum Tanken genommen. Und das hat dazu geführt, dass langsam jemand geschellt hat an meiner Tür. Erstmal leise und dann immer lauter, immer lauter. Und ich habe mich nur über den Lärm geärgert. Kennen Sie das? Und sich nur über den Lärm ärgert, weil man doch eigentlich weiter will, weil man doch eigentlich seine Sache durchziehen will. Und jetzt schellt da jemand. Und jetzt schellt etwas in mir. Ich habe da keine Zeit für. Und ich habe so einige Symptome gehabt, die bei mir aufgetreten sind und die immer schlimmer wurden. Das waren einmal eine chronische Gastritis, Magenbeschwerden. Und zwar immer mehr, immer mehr. Ich hatte Magenschleimhautentzündung, mehrere Magenspiegelungen. Ich musste ständig Tabletten nehmen. Dazu kam, dass ich sehr viel zugenommen habe. Über 12 Kilo habe ich zugenommen. Ich habe überall furchtbare Ausschläge bekommen. Manchmal waren meine Lippen so dick, dass ich kaum mehr reden konnte. Und manchmal dann auch Veranstaltungen absagen musste, weil einfach alles so dick war. Und dann ein schwaches Immunsystem, das einfach immer schwächer wurde, immer schwächer. Ich weiß noch, wie ich die eine und die andere Veranstaltung, wichtige Veranstaltung, absagen musste, weil ich wieder krank im Bett lag. Also extrem stark. Oder ein extrem schwaches Immunsystem. Wir alle sind mal krank, das ist nicht die Sache. Ob etwas Gift oder Medizin ist, hängt von der Dosis ab. Und genauso auch, ob etwas krankhaft ist oder normal ist, hängt von der Dosis ab, oder? Ich war sehr oft krank. Und ich hatte dann immer diese Unruhe in den Beinen. Vielleicht kennen das manche von Ihnen auch, wenn man dieses Zucken auch hat in den Beinen. Dass ich merkte, ich war richtig, richtig unruhig. Und dazu kam natürlich dann auch noch mein ganzer mentaler Zustand, sage ich mal. Ich war gereizt. Ich meine, gereizt sind wir auch, alle mal, oder? Aber ich war extrem gereizt. Wegen kleinen Dingen habe ich meine Frau dann angeschnauzt. Ich war überfordert. Der kleinste Berg, der war für mich schon so ein Riesenberg. Meine Leistungskurve, die ging runter. Ich brauchte oft 3-4 Mal so lange, um dasselbe zu erreichen wie vorher. Ich merkte einfach, ich kann nicht mehr. Also ich habe oft an der Ampel gestanden, weiß ich noch, und gedacht, Johannes, du kannst nicht mehr. Und doch habe ich weitergemacht, weil es ja so viel Spaß gemacht hat auch. Es ist ja oft auch die Gefahr, gerade für diejenigen, die Burnout gefährdet sind. Es macht ja Spaß. Es ist nicht so, dass es uns keinen Spaß macht, was wir machen. Wir sind mit Leidenschaft dabei. Wir denken, es ist wichtig. Und das war bei mir auch so. Und ich wusste nicht, wann kommt das Loch, in das man reinfällt. Weiß man ja nicht, ne? Wenn man es noch nie erlebt hat. Geht es noch einen Monat? Geht es ein Jahr noch? Und wir wollen ja so nah wie möglich drankommen, oder? Und ich bin eben so nah dran gekommen, dass ich irgendwann morgens aufgewacht bin. Ich bin in die Dusche gegangen und ich konnte nur noch heulen. Ich hatte einen Nervenzusammenbruch. Ich habe nur noch geweint. Ich konnte nicht mehr. Völlig am Boden. Ich bin dann für den ganzen Tag eigentlich, bin ich nur rumgefahren, geheult, wusste nicht mehr weiter und bin dann zum Arzt gegangen. Einige Tage später bin ich zum Arzt gegangen. Er hat mich sofort krankgeschrieben, sofort gesagt, Sie haben einen starken Burnout. Und er hat mich dann für insgesamt 6 Monate krankgeschrieben. Ich war also 6 Monate raus, habe auch meine Leitungsfunktion abgegeben, habe alles aufgegeben, habe mich völlig zurückgezogen und war nur noch für mich. Habe öfters Ärzte aufgesucht, was ja auch wichtig ist und notwendig ist, auch dass man überhaupt weiter krankgeschrieben wird. Und der Hausarzt hat mich zur Nervenärztin geschickt und mit der habe ich gute Gespräche gehabt. Sie wiederum hat mich zum Psychotherapeuten geschickt, um eine Psychotherapie zu machen. Aber er sagte dann, in meinem Fall wäre das nicht nötig, weil es da wohl nicht so viel gab, was man jetzt aufarbeiten müsste, obwohl ich immer sage, für jeden von uns gibt es genug, was wir aufarbeiten könnten. Aber in meinem Fall war es eben so, dass er mich wieder zurückgeschickt hat und ich habe viele Medikamente ausprobiert. Die Ärzte haben es an mir ausprobiert. Manchmal konnte ich 36 Stunden am Tag nicht schlafen. War wieder ein ganz neues Gefühl. Manchmal konnte ich 14 Stunden am Stück schlafen. Es war also immer unterschiedlich. Und nichts wirklich hat geholfen. Nichts wirklich hat geholfen. Außer eines. Und das war das, was mir am meisten geholfen hat. Und das ist mein Geheimrezept. Und zwar mit sich allein sein. Zeit alleine verbringen. In den Wald gehen. Aufs Fahrrad sitzen. 1, 2, 3 Stunden rauszugehen. Das hat mir so viel geholfen. Zeit mit sich sein. Und ich sage bewusst mit sich. Ich habe das nochmal umgeschrieben. Für sich habe ich erst geschrieben. Aber mit sich. Weil wir oft Zeit für uns haben. Aber dann verbringen wir das mit dem Internet. Mit dem Fernseher. Mit dem Smartphone. Mit so vielen anderen Dingen. Aber wir sind nie wirklich allein. Ja, was ich meine, ist wirklich Zeit mit sich verbringen. Mal zu sagen, Johannes, wie geht's dir denn? Mal wieder reinhören in mich. Und die Zeiten, die haben mir wirklich geholfen. Die haben mir richtig geholfen. Von denen ich jetzt sagen würde, das ist ein Geheimrezept. Heute Nachmittag bin ich auch mal wieder 2,5 Stunden einfach durch den Wald gegangen. Es hat so viel Freude gemacht. Mir so gut getan. Zeit mit sich verbringen. Das war mit das Beste. Und so wurde es also langsam auch wieder besser nach einem halben Jahr. Und ich bin wieder eingestiegen in die Arbeit, habe wieder die Leitungsposition übernommen in dieser Organisation, habe manche Dinge geändert, aber doch in vielen Bahnen bin ich wieder in die alte Schiene gefahren, ja, bin wieder in die alte Bahn gefahren. Und nach ungefähr zwei Jahren ungefähr habe ich gemerkt, ich kriege schon wieder einen Burnout. Ich kann es schon wieder nicht. Und das war für mich dann der Auslöser, dass ich gesagt habe, Johannes, jetzt musst du wirklich was ändern. Und so habe ich gesagt, ich gebe die Leitungsposition ab, ich ziehe mich ganz raus, ich mache für mich was völlig Neues. Ich habe vorher vollzeitlich halt im sozialen, missionarischen Bereich gearbeitet. Heute bin ich Marketingbeauftragter eines mittelständischen Unternehmens, gehe ganz normal arbeiten, bekomme mein Gehalt und nebenbei halte ich eben noch so Seminare, Vorträge wie heute Abend. Aber ich habe eben etwas völlig neu gemacht. Und nicht nur in diesem Bereich, sondern auch gesundheitlich. Ich habe gemerkt, dass viele gesundheitliche Probleme noch dazu kamen. Und auch da habe ich gemerkt, ich muss Dinge ändern. Und habe eben dann auch meine Gesundheit oder an meiner Gesundheit gearbeitet. Ich habe meine Ernährung komplett umgestellt. Wir sind umgezogen von Hagen nach Düsseldorf, was für uns als internationale, multikulturelle Familie auch wieder sehr gut tut, in diesem Umfeld hier zu sein. Wir haben also ganz bewusst, ganz wichtige Schritte sind wir gegangen. Und jemand sagt ja einmal, wenn du Dinge sehen willst, die du vorher noch nie gesehen hast, musst du Schritte gehen, die du vorher noch nie gegangen bist. Ne? Und wir sind eben ganz bewusst neue Schritte gegangen, die uns wirklich geholfen haben, dass ich heute sagen kann, mein Burnout hat mich reich gemacht. Ja, ist natürlich ein bisschen provokativ, denn ich bin noch lange nicht da, dass ich sage, ich bin jetzt so reich und so voll und so entspannt, dass ich ganz oben angekommen bin. Lange noch nicht, gerade auch was meine Gesundheit angeht. Aber doch so, dass ich sagen kann, mein Burnout hat mich reich gemacht. Ich habe auch in der Zeit dann eine Ausbildung zum Coach gemacht, zum Personal Coach. Kann ich auch nur empfehlen. Ich habe das hauptsächlich gemacht, um mich selbst zu coachen, ne? Um mir selbst zu helfen. Machen die meisten Psychotherapeuten ja auch. Ne? Also, wenn sie sich selber helfen wollen, werden sie Coach oder Psychotherapeut oder Ärztin. Ne? Das ist, dann kann man sich selber am besten helfen. Ne? So, ich habe Ihnen jetzt so ein bisschen meine Geschichte erzählt. Und ich möchte Ihnen jetzt 3 Perlen mitgeben, die ich gelernt habe aus dieser ganzen Sache. 3 Perlen, die wir uns noch mal ein bisschen genauer angucken. Ist das in Ordnung für Sie? Ja? Okay. Die erste Perle. Als meine Tochter, die Ältere, noch zur Grundschule ging, wurde sie immer mit dem Schulbus nach Hause gefahren. Und wir haben sie dann von der Bushaltestelle abgeholt. Und ich war noch so in dieser Zeit, wo ich wusste, jede Minute muss ausgekostet werden. Und so habe ich immer mein Handy mitgehabt und eine ausklappbare Tastatur, um zu arbeiten. Weil, stellt euch mal vor, der Bus kommt 10 Minuten später oder 5 Minuten und man steht da 5 Minuten und hat nichts getan. Ne? So, dann habe ich also diese Tastatur auf den Stromkasten gestellt und habe gearbeitet. Der Stromkasten stand an der Hauswand, hier war die Bushaltestelle, habe dort gearbeitet. Und während ich gearbeitet habe, rief jemand hinter mir, ey du Sau! Und ich dachte, was gibt's das denn? Hab geguckt und gesehen, der meint tatsächlich mich. Und dann habe ich mich mal in seine Situation versetzt. Was hat der denn gesehen? Der hat da jemanden gesehen, der im Stromkasten steht und so. Ja, wie sieht das denn aus? Ha? Da würde ich auch sagen, ey du Sau, ne? Ja. Er dachte, er hat mich beim Pinkeln erwischt. Und das an der Straße. Und wissen Sie, diese Illustration, die zeigt uns, dass Burnout in erster Linie im Kopf stattfindet. Dieser Mann, der hatte Stress. Plötzlich hatte er starken Stress. Sein Blutdruck ging schneller, oder nee, der Blutdruck wird höher, ne? Sein Herzschlag ging schneller. Der hatte Stress aufgrund dessen, was er gesehen hat, obwohl das, was er gesehen hat, nicht der Realität entsprach. Und genau das ist wichtig, zu wissen, Burnout fängt in erster Linie im Kopf an. Da hat der Nachbar nichts mit zu tun, in erster Linie auch nicht die Arbeit etwas mit zu tun und auch nicht der Partner, sondern in erster Linie, wie ich denke, was ich sehe. Das ist mein, ich nenne es immer, mein Cinemax-Mental. Unser mentales Kopfkino, was da abgeht, das sorgt dafür, dass wir Stress haben oder nicht. Dass wir so richtig Stress bekommen. Denn das, was wir sehen, das macht etwas mit uns. Ob gut oder schlecht. Das, was wir sehen, macht etwas mit uns. Und wir können uns einfach mal, die Bilder können wir mal auf uns wirken lassen. Das, was Sie sehen und auch was Sie hören, macht etwas mit uns. Auch Musik macht was mit uns. Was Gutes oder was Schlechtes. Jemand sagte einmal, unser Kopf ist kein Rechenzentrum, sondern eine Bildergalerie. Und das, was in unserem Kopf abgeht, das macht was mit uns. Es ist nicht die Welt, die uns krank macht, sondern wie wir die Welt betrachten. Wie wir sie sehen. Und weil das so wichtig ist, diese Perle, möchte ich die nochmal ein bisschen zerkleinern und nochmal ein bisschen mehr dazu sagen. Und ich möchte mir mal 3 Medienthemen sozusagen aus unserer Mediathek raussuchen. Dinge, die wir uns ständig angucken, die wir uns ständig anhören. Und das erste ist eine Geschichte. Eine jüdische Geschichte von jemandem, der zum ersten Mal in Sibirien ist. Und er genießt die Landschaft dort. Er hat sich ein Pferd geliehen und er reitet durch die Landschaft. Und er genießt die herrliche Aussicht und merkt gar nicht, dass es langsam dunkel wird. Und es wird dunkel und dann hört er sie. Wölfe. Erst hört er sie und dann sieht er sie auch. Und er merkt, dass die Wölfe auf ihn zukommen. Immer schneller. Und er reitet in Panik, reitet er in die entgegengesetzte Richtung, aber die Wölfe kommen immer hinterher. Und er guckt und er merkt, dass die Wölfe schneller sind als er selbst. Und er reitet schneller und schneller, aber die Wölfe, die sind noch schneller. Und irgendwann merkt er dann den furchtbaren Schmerz in seinem Bein und er wird zu Boden gerissen und er schreit zu Gott und sagt, Gott, hilf! Und wissen Sie, was Gott tat? Gott sorgte dafür, dass die Geschichte überhaupt nicht wahr ist. Soweit die jüdische Geschichte. Mark Twain war es, ne, der gesagt hat, ich habe so viele Probleme in meinem Leben gehabt, die meisten davon sind aber nie eingetroffen. Ja? Und das sind so viele Sorgen, die wir uns machen. Das ist das erste Thema. So viele Sorgen, die wir haben, die irgendwo in der Gegenwart, in der Zukunft liegen, die Sorgen, die machen uns fertig. Dabei merken wir gar nicht, dass die meisten Sorgen, die wir uns in der Vergangenheit gemacht haben, nie eingetroffen sind. Und wir schwimmen von einer Sorge in die andere und haben den ganzen Tag nur Stress. Aber das meiste trifft nie ein. Sorgen sind etwas, was mit unserer Realität nichts zu tun hat. Ja, die Dinge, über die wir uns Sorgen machen, die haben meistens mit unserer Realität wirklich nichts zu tun. Nur das merkt unser Körper nicht, weil es ist ja so stark drin in uns, in unserem Cinemax Mental, dass wir meinen, dass es wäre Wirklichkeit. Und da hat mir geholfen, dass ich ganz bewusst sage, ich will mich distanzieren von Sorgen. Ich will mich ganz bewusst distanzieren und mir immer wieder sagen, das sind Dinge, die haben nichts mit meiner momentanen Realität zu tun. Ich habe immer nur Angst, dass das passiert. Was könnte morgen sein? Manche denken jetzt, während ich rede, schon an Montag, was da sein könnte. Ne? Wir denken oft über die Zukunft nach. Und dass ich mir eben sage, nein, ich will ganz bewusst im Jetzt leben und keine Sorgen machen. Manchmal mache ich es auch so, dass ich mir ganz bewusst die Sorgen in Erinnerung rufe, die ich mal hatte. All das, was hätte eintreten können. Heute Nachmittag habe ich das auch gemacht beim Spaziergang. Hab mal so gesagt, was ja heute alles hätte passieren können. Es hätte regnen können und ich wäre zu Hause geblieben. Aber nein, es war solch ein herrliches Wetter. Ich hätte krank im Bett liegen können, was ich ja früher oft erlebt habe. Gerade wenn irgendeine Veranstaltung war, wenn wieder ein bisschen mehr Stress da war. Und ich hätte hier gar nicht erscheinen können. Aber nein, ich war fit genug. Ja, und ich habe mir so ein paar Sorgen einfach mal in Erinnerung gerufen und gemerkt, Mensch, das macht mich froh, weil ich merke, das ist alles nicht eingetroffen. Ist doch genial. Und so hilft es uns, wenn wir ganz bewusst uns distanzieren von diesen Sorgen und sagen, es sind Sorgen. Es ist also außerhalb unserer Realität. Und dass wir uns davon distanzieren. Ich habe noch einen persönlichen Tipp. Da gibt es jemanden, der hat gesagt, ich bin ein Experte, was Sorgen angeht. Wenn du Sorgen hast, gib sie mir, ich kümmere mich drum. Sagt er. Ein bisschen anders, aber so steht es in der Bibel. Ne? Er sagt, sorgt euch um nichts, denn ich bin besorgt um euch. Und das mache ich auch oft, dass ich ganz bewusst meine Sorgen nehme und sie Gott gebe und sage, hier hast du meine Sorgen, kümmere du dich drum. Und das macht er dann auch. Und das befreit mich selbst, dass ich befreit weiter nach vorne gehe. Das ist das eine, das sind Sorgen. Und wenn wir uns davon distanzieren, dann verblassen die Sorgen eben. Der Wolf ist manchmal noch da, aber ganz, ganz blass. Und es hält sich wieder auf. Und es geht uns wieder besser. Das zweite ist, wir haben ja nicht nur Sorgen in unserem Kopf, sondern wir haben ja auch die positiven Dinge. Die Ziele, die wir alle erreichen. Die Erwartungen, die wir haben an uns selbst, an das Leben. Wir wollen doch noch so viel tun, noch so viel machen. Das Haus noch kaufen und das Auto noch fahren und das noch alles schaffen. So viele Dinge, die wir tun wollen. Und das war bei mir auch der Fall. Ich war immer mit meinem Notizblock zugange und habe immer überlegt, wie kann ich das Ziel erreichen? Wie kann ich dieses Projekt starten? Immer überlegt. Und das hat mir Freude gemacht. Das war ja keine Sorge, sondern ich wollte das ja machen. Aber irgendwann war so viel, dass es mich einfach überschwemmt hat. Dass ich nur noch in diesen ganzen Erwartungen geschwommen bin. Und das hat mich erdrückt. Und so geht es uns oft auch, oder? Es fängt positiv an. Aber dann erdrückt uns das, was wir eigentlich als positiv empfunden haben. Und da habe ich auch einen guten Tipp, das, was mir persönlich weitergeholfen hat. Und zwar habe ich gesagt, ich möchte nicht mehr so viele Ziele aufschreiben. Das tue ich immer noch. Ich schreibe mir oft für das Jahr Ziele auf, für die nächsten 10 Jahre. Ich denke, es ist wichtig, dass man zielorientiert lebt. Dass man schon überlegt, wo bin ich in 10 Jahren, wenn ich so weitermache wie bisher. Aber dass ich gleichzeitig stark im Jetzt lebe, indem ich mich mehr auf Werte konzentriere. Und da möchte ich Ihnen von meinem Bekannten erzählen. Wissen Sie, manchmal erzähle ich gerne von meinem Bekannten, in solchen Vorträgen, weil das ist ein ganz interessanter Typ. Der kam mal zu mir und sagte, Johannes, mein Onkel Karl ist gestorben. Kannst du mir deinen Anzug leihen? Und dann habe ich ihm meinen besten Anzug geliehen. Und nach 6 Monaten kam ich wieder mit ihm zusammen. Ich sage, jetzt ist aber wirklich Zeit. Kannst du mir meinen Anzug zurückgeben? Und dann guckt er mich an und sagt, wie? Zurückgeben? Den trägt doch jetzt Onkel Karl. Ja? Ja? Nun, falsch verstanden, Missverständnis. Dann kam er mal zu mir nach dem Urlaub und sagte, Johannes, ich habe im Urlaub in Griechenland einen Totenschädel gekauft. Der hat mich nur 500 Euro gekostet. Auf dem Markt. Ich sage, du bist ja verrückt. 500 Euro für einen Totenschädel. Sagt er, das ist ja kein normaler. Das ist der Schädel von Cäsar. Ich sage, Junge, wenn das der Original-Cäsar-Schädel ist, dann hättest du da viel mehr bezahlt. Der liegt irgendwo im Museum. Nein, sagt er, ich lass mich doch nicht betrügen. Ich bin doch nicht doof. Natürlich ist der von Cäsar. Die haben mir Manuskripte gezeigt. Der ist von Cäsar. Sag ich, okay, wenn du glaubst. Und dann hat er mir noch einen kleinen Schädel gezeigt. Sagt er, den habe ich auch gekauft. Da haben sie gesagt, Der ist auch von Cäsar, da war er noch ein Kind. Nun, was man von meinem, ich muss sagen, meinem fiktiven Bekannten lernen kann, ist Folgendes. Wenn ich das Billige gegen das Wertvolle eintausche, dann bin ich arm dran. Wenn ich das Billige mit dem Wertvollen eintausche, bin ich arm dran. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir immer wieder überlegen, was ist es wirklich wert, dass ich heute aufstehe, dass ich arbeite, dass ich lebe, wofür will ich leben, wofür will ich meine Zeit einsetzen, dass ich ganz bewusst meine Werte sortiere. Und das habe ich getan. Ich habe mir oft viele Stunden Zeit genommen, um zu überlegen, wofür will ich wirklich leben? Das Leben ist so kurz. Was ist mir wirklich wichtig? Worin will ich investieren? Und diese Werte habe ich mir aufgeschrieben, habe daran gebastelt, gearbeitet und habe einige Worte daraus geformt. Und jeder Buchstabe steht eben für einen Bereich in meinem Leben. Also ich habe farbige Werte. Sie sehen schon, das A ist größer als die anderen. Das sage ich hinterher noch, warum. Aber ich habe mir eben bestimmte Begriffe genommen und die sage ich mir dann immer wieder auf, dass ich mir sage, ich habe farbige Werte und das F steht eben auch für Familie. Ich habe meine Familie sehr stark vernachlässigt in den ersten Jahren und ich habe gemerkt, das ist etwas Wertvolles, da will ich rein investieren, das ist meine Verantwortung als Ehemann, als Vater, das ist für mich ein wichtiger Wert und dass ich immer überlege, wie kann ich heute leben, um in diese Werte zu investieren. Und bei jeder Entscheidung überlege, okay, geht es gegen diese Werte oder ist es in Übereinstimmung mit diesen Werten? Dass wir immer in Übereinstimmung mit unseren Werten leben. Denn Burnout ist ja auch etwas, hat etwas mit Verlust zu tun. Und wenn wir das Wertvolle verlieren, aus den Augen verlieren, dann verlieren wir uns in dem Unwesentlichen. Und das passiert oft. Burnout kommt oft, weil wir uns im Unwesentlichen verlieren. Das habe ich für mich gemerkt. Und so hilft es mir, dass ich mich immer wieder auf das Wesentliche konzentriere. Das sind die ersten beiden Bereiche aus unserer Mediathek, ja, aus unserem Kopfkino. Und jetzt kommen wir noch das dritte. Und es ist ja nicht nur wichtig, was wir sehen, sondern auch, was wir hören, nicht wahr? Das, was wir hören, das macht ebenfalls was mit uns. Jetzt haben wir hier noch mal 30 Sekunden. Sie können die Zeit nutzen, um sich noch was zu trinken zu nehmen, noch was zu essen oder mal aufzustehen. Aber das, was wir hören, macht was mit uns, oder? Manche sagen, nicht schön die Musik. Andere würden denken, weiter so. Wir haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Aber das, was wir hören, macht etwas mit uns. Wer von Ihnen kann sich noch an Worte erinnern, die man Ihnen gesagt hat, die Ihnen so richtig gut getan haben? Hand hoch. Wer von Ihnen kann sich noch an Worte erinnern, die schon mindestens 2-3 Jahre her sind, was jemand Ihnen gesagt hat, was Ihnen richtig wehgetan hat? Auch, ne? Worte können so verletzen. Und deswegen ist es unwahrscheinlich wichtig, zu überlegen, was hören Sie den ganzen Tag? Und das Wichtigste oder die wichtigste Person, der Sie zuhören sollten, das sind Sie selbst. Das, was Sie sich jeden Tag sagen, das wird bestimmen, wie Sie leben. Diese kleine Stimme im Kopf, die Ihnen immer wieder sagt, du kannst das nicht, du schaffst das nicht. Das sind Ihre Stimmen. Und auf die hören wir. Deswegen ist es so wichtig, auf uns selbst zu hören. Und was ich gemacht habe in diesen 6 Monaten meiner Auszeit, ist, dass ich mir aufgeschrieben habe, welche Lügen habe ich mir die ganze Zeit erzählt. Denn wir erzählen uns oft Lügen. Ja, wenn man sagt, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, dann ist das oft eine Lüge. Ich kann das nicht, ich bin nicht wertvoll, wenn. Und ich habe mir mal aufgeschrieben, welche Lügen ich geglaubt habe. Und dann habe ich diese Lügen bewusst genommen und sie gegen die Wahrheit eingetauscht und mir diese Wahrheit immer wieder gesagt, immer wieder gesagt. Ich habe kleine gelbe Zettelchen geschrieben, habe sie mir da irgendwo hingehangen. Ich habe mich selbst ganz bewusst wieder neu geprägt. Und auch jetzt muss ich das immer wieder tun. Mich mit der Wahrheit prägen, mit dem, was wirklich wahr ist. Eine Lüge war zum Beispiel, dass ich sagte, Arbeitssucht ist eine Tugend. Und das Interessante ist, ich hätte es wahrscheinlich nie so ausgesprochen, aber es kommt nicht darauf an, was wir sagen, sondern wie wir leben. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was Sie sich selber sagen, die kleine Stimme im Kopf, achten Sie nur darauf, wie Sie leben. Wenn ich darauf achte, dann muss ich sagen, ich habe mir immer wieder gesagt, Arbeitssucht ist eine Tugend. Ich war stolz drauf. Richtig viel zu tun. Eine andere Lüge war, ich bin für andere verantwortlich. Besonders für die, die ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Wenn jemand seine Verantwortung nicht wahrnimmt, dann muss ich das übernehmen, was er nicht tut. Das ist auch eine Lüge. Dann rackern wir uns ab für andere, während sie ein schönes Leben haben. Das ist eine Lüge. Eine andere Lüge, der wir oft glauben, ist, ich bin nur wertvoll, wenn ich das habe und das tue. Wir machen unseren Wert abhängig von dem, was wir haben oder tun. Ganz gefährlich. Und so habe ich also ganz bewusst mir immer wieder gesagt, was ist die Wahrheit? Mein Wert ist nicht abhängig von dem, was ich tue, was ich sage. Okay. Mein Bekannter, der redet immer mit sich selbst. Und dann habe ich immer gesagt, Mensch, warum redest du immer mit dir selbst? Und dann sagt er, ja, ich höre so gerne intelligenten Menschen zu. Aber ist doch so, oder? Sagen Sie sich was Intelligentes, immer wieder. Sagen Sie sich selbst was Intelligentes und seien Sie achtsam. Achten wir einfach darauf, was sage ich mir immer, dass wir bewusst darauf achten, was wir uns sagen. So, die nächsten zwei Perlen, die ich Ihnen jetzt mitgebe, das erste war das Kopfkino. Das zweite ist etwas, was kürzer ist. Wir haben noch eine gute halbe Stunde, nee, dreiviertel Stunde haben wir noch. Also jetzt kommt die kürzeste Geschichte heute Abend, die aber wichtig ist. Ich werde ihn vor dem Ertrinken retten, sagte sich der Vogel. Und er schnappte sich den Fisch und setzte ihn auf einen Ast. Ein Vogel ist in der Luft in seinem Element und er würde ertrinken, wenn er im Wasser leben müsste. Ein Fisch ist im Wasser in seinem Element und er würde ersticken, wenn er an der Luft leben müsste. Und wir alle sind auch unterschiedlich. Wir mit unserer Persönlichkeit sind unterschiedlich. Und wir sind in unterschiedlichen Elementen auch in unserem Element und können da aufatmen und bekommen da unsere Energie, während der andere im selben Element eingeht. Was für den einen Stress bedeutet, bewirkt für den anderen einfach nur Euphorie. Wir sind so unterschiedlich, oder? Und das bedeutet für mich auch, dass ich weiß, ich sollte mich nicht vergleichen. Und das habe ich auch gelernt. Johannes, vergleich dich nicht mit anderen. Vergleich dich nicht mit anderen. Denn das bringt wieder Stress mit sich. Wenn ich da jemanden sehe, der dasselbe tut wie ich und kein Burnout kriegt, das zieht einen doch noch mehr runter, oder? Wir sind unterschiedlich. Und da gibt es mehrere, einen Herrn Boltersdorfer zum Beispiel, der hat einige Olympia-Teams gecoacht. Und er sagt eben auch, ganz wichtig ist, dass für die Leistung, für den Erfolg, ist es wichtig, dass man seine Persönlichkeit kennt und dann in Übereinstimmung mit dieser Persönlichkeit lebt. In Übereinstimmung mit dieser Persönlichkeit handelt, entscheidet. Wenn wir in unserem Element sind, dann gibt uns das Energie, dann produzieren wir direkt körpereigene Drogen. Das gibt uns so richtig Energie. Das heißt, Sie dürfen Drogen produzieren. Ist das nicht wunderbar? Ganz legal, aber nur für den Eigenbedarf. Nur für den Eigenbedarf. Und das ist eben wichtig. Und das bedeutet, dass wir uns kennenlernen. Ich habe gemerkt, ich kenne mich so wenig. Ich verbringe den ganzen Tag mit mir und doch kenne ich mich doch so wenig, oder? Wir kennen uns oft so wenig. Und doch wollen wir uns doch mit denen verstehen, mit denen wir viel Zeit verbringen, oder? Deswegen ist wichtig, dass ich mich verstehe. Also ich weiß, wo sind meine Grenzen? Wie funktioniere ich? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich introvertiert bin. Das heißt nicht, dass ich nicht gerne mit Menschen zusammen bin. Ich bin sehr gerne mit Menschen zusammen. Aber ich ziehe meine Energie im Alleinsein. Und nicht, wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin. Wenn ich das weiß, kann ich mich viel besser verstehen und wissen, okay, jetzt weiß ich auch, warum mir was Energie gibt oder warum mir etwas Energie zieht. Wenn ich mich besser verstehe. Also lernen Sie sich besser kennen. Mir haben so manche Persönlichkeitsworkshops wirklich gut getan. Die haben mir geholfen, mich selber besser zu verstehen. Und dann eben in Übereinstimmung mit seiner Persönlichkeit zu leben. Ich glaube, Konrad Adenauer, der war es, ne, der gesagt hat, die einen kennen mich, die anderen können mich. Aber dass wir so ein bisschen diese Einstellung haben, so ein bisschen diese Einstellung, so bin ich und ich möchte einfach in meinem Element leben. Und doch muss ich hier eine Warnung aussprechen. Denn es bedeutet nicht, dass wir immer nur in unserem Element sind und dass wir immer nur das tun, was uns passt, dass wir immer nur den Schuh anziehen, der mir passt und alles andere nicht, sondern manchmal ist es auch wichtig, gerade in dieser Situation zu bleiben. Denn was ich am Anfang gesagt habe, ist wichtig. Wir werden stark, um anderen zu helfen und nicht auf Kosten anderer. Nie auf Kosten anderer. Wenn es bedeutet, dass ich auf Kosten anderer meine Lebensumstände ändern muss, dann müsste ich aufpassen. Und da ist ein anderer Hinweis. Manchmal ist die Lebenssituation, in der wir uns befinden, gerade das, was wir brauchen. Wann wird ein Muskel stark? Wenn wir ihm einen Widerstand aussetzen. Die ganzen Kraftprotze, die wissen das. Die gehen ins Kraftstudio, ins Fitnessstudio und die machen die ganze Zeit den. Warum? Weil sie wissen, sie brauchen Widerstand, um stark zu werden. Und genauso gibt es auch viele Situationen, die uns stark machen, auch wenn sie uns in dem Moment wehtun. Und da ist eine gute Coaching-Frage, die man mir mitgegeben hat und die ich manchmal ausübe. Und das ist eine sehr gute Frage. Und zwar stellen Sie sich einfach diese Situation, in der Sie sind, dieses Problem, das Sie haben, stellen Sie sich als einen Agenten vor. Ein Agent, der etwas Gutes für Sie im Sinn hat, der eine Mission zu erfüllen hat, damit es Ihnen hinterher besser geht. Und das ist das Problem. Und dann fragen Sie diesen Agenten mal, was ist denn deine Mission? Wann ist dein Ziel erfüllt? Und hören Sie mal genau hin, was dann gesagt wird. Das hat bei mir schon oft etwas ausgelöst, wenn ich gefragt habe, was ist der Zweck dieses Problems? Was kann das Gute daran sein? Wie kann mir dieses Problem helfen? Ich habe gemerkt, dass viele Probleme gerade notwendig waren, damit ich in meiner Persönlichkeit wachsen kann, damit ich stark werde. Und gerade auch, wenn es um Probleme geht, die andere Leute mit einbezieht. Es ist wichtig, dass man da sagt, ich möchte daraus lernen und stark werden und nicht mich zu schnell verziehen und sagen, du Schatz, also du und die Kinder, das ist jetzt nicht mehr mein Element. Da gehe ich jetzt woanders hin, wo es mehr mein Element ist. Da ist es manchmal echt wichtig, in dem Element zu bleiben und manchmal auch nach Luft zu schnappen. Ja? Das ist die Persönlichkeit. Also ein Fisch ist nur im Wasser in seinem Element. Und ein Burnout passiert, so kann man es überschreiben, ein Burnout passiert, wenn der Fisch versucht zu fliegen. Also versuchen Sie als Fisch nicht zu fliegen. Kommen wir zur dritten Sache. Kann ich noch mal kurz was von meinem Bekannten erzählen? Jetzt war er noch mal im Urlaub. Er will Urlaub machen. So, er will Urlaub machen und er hat gesagt, Johannes, wenn ich Urlaub mache, dann werde ich in der ersten Woche nur im Schaukelstuhl sitzen. Ich sage, schön. Und was machst du in der zweiten Woche? Er sagt, in der zweiten Woche, da werde ich vielleicht mal ein bisschen schaukeln. Ja. Er hat schon mehrere Jobs gehabt auch. Einmal war er am Bahnhof tätig und er war da gerade am Gleis irgendwas am Machen, also auf dem Bahnsteig, und ein Zug hielt an und eine Frau guckt raus und sagt, sagen Sie mal, wie lange hält denn der Zug? Und er guckt sie an und sagt, pff, bei guter Pflege, 20 Jahre. Ja. Dann hat er auch mal im Büro gearbeitet. Ich habe ihn einmal gefragt, wie viel arbeiten bei euch? Sagt er, ein Drittel. Ja. Ja. Und dann war er am Frühstückstisch mit seiner Frau. Und wie immer liest er seine Zeitung, guckt mal raus, liest seine Zeitung. Und seine Frau, die frühstückt mit ihm, dann steht sie auf, geht einkaufen, kommt nach 2 Stunden zurück, ist ganz erstaunt, sagt, was machst du denn hier? Du müsstest doch schon längst im Büro sein. Da guckt er hoch und sagt, wie? Ich denke, da wäre ich längst. Ja. Also mein Bekannter, der ist nicht Burnout gefährdet. Der ist nicht Burnout gefährdet, aber wir sind alle in der Gefahr zumindest, dass wir mal ausbrennen, weil wir eben in einer hektischen, stressvollen Zeit leben. Und wir müssen uns immer wieder Gedanken machen, was kann ich tun, damit ich nicht ausbrenne. Und dann noch eine kurze Geschichte von dem, was ist das hier noch, ein Leuchtturm, ne? Genau, von dem Leuchtturmwärter. Der Leuchtturmwärter, der dafür zuständig ist, dass das Licht immer brennt. Und jeden Monat bekommt er seine Tankfüllung, wieder neu wird sein Tank unten gefüllt, damit das Licht oben brennt. Und das ist ein ganz netter Mensch. Ein ganz netter Mensch, dieser Leuchtturmwärter. Und so kommen auch manche Leute zu ihm und sagen, sag mal hier, unser Öl ist ausgegangen zu Hause, wir brauchen so ein bisschen Öl. Kannst du uns nicht ein bisschen geben? Und er ist so nett und so freundlich und deswegen gibt er ihm ein bisschen. Immer nur ein bisschen. Dann kommt eine alte Dame an und sagt, können Sie mir nicht ein bisschen geben für mich und meine Enkelkinder? Und er ist ein ganz netter Mensch und er will ja anderen Menschen helfen. Darum geht es ja auch, ne? Dass wir anderen Menschen helfen. Und so hilft er diesen Menschen. Und am 20. Tag des Monats ist unten der Tank leer. Und für 10 Tage ist das Licht nicht an. Und in diesen 10 Tagen sind 3 Schiffe sind zerschellt und 160 Leute sind gestorben. Weil er nicht darauf geachtet hat, wofür er sein Benzin oder sein Öl gebraucht. Und diese Geschichte erinnert mich daran, dass ich selbst dafür verantwortlich bin, dass ich brenne. Damit andere Menschen sich orientieren können, damit anderen Menschen geholfen wird, auch dass ich selber natürlich auch einfach ein angenehmeres Leben habe, gar keine Frage. Es ist aber meine Verantwortung. Und wenn ich nicht brenne, dann hat das Auswirkungen auf andere. Wenn ich nicht brenne, wenn ich nicht stark genug bin, wenn mein Tank nicht aufgefüllt ist, dann ist das nicht nur etwas, wovon ich nicht profitiere oder worunter ich leide, sondern dann hat das Auswirkungen auf andere. Und deswegen ist wichtig, dass wir uns immer wieder Gedanken machen, wie kann ich sehen, dass mein Tank gefüllt ist? Ich muss darauf achten, dass mein Tank gefüllt ist. Und das können wir auf zweierlei Art und Weise tun. Das erste ist, ich verbrauche weniger als sonst. Wenn mein Wagen vorher 10 Liter auf 100 verbraucht hat, dann kaufe ich mir eben einen Wagen, der nur noch 7 Liter braucht auf 100. Und so eben auch bei mir, dass ich sehe, wo kann ich darauf achten, dass ich weniger Energie verbrauche. Und das andere ist, worauf kann ich achten, wie kann ich darauf achten, dass ich mehr tanke, immer wieder mehr auftanke. Und das wollen wir uns noch mal ein bisschen näher angucken. Und der erste Hinweis und das, was mir selber geholfen hat, und das habe ich schon mal erwähnt, aber ich erwähne es noch mal, Zeit mit sich alleine verbringen und überlegen, wo tanke ich auf und wo verbrauche ich Energie. Und wie verbrauche ich Energie? Wir werden überschüttet mit Informationen, sagte jemand einmal, aber uns mangelt an Weisheit. Und Weisheit ist die Fähigkeit, Informationen ins Leben zu integrieren, es wirklich umzusetzen. Es ist ein Unterschied, ob ich etwas kenne oder ob ich etwas kann, ob ich etwas lerne oder ob ich etwas lebe. Und allein dieser Hinweis, dieser Tipp, allein Zeit mit sich zu verbringen, wenn wir den umsetzen, dann kann das der Punkt sein, der unsere Welt aus den Angeln hebt. Zeit mit sich alleine verbringen und zu überlegen, wo sind meine Energiequellen und wo ist mein Leck, wo ich vielleicht Energie verbrauche, was nicht sein muss. Und das Erste dazu, das sind die Karusselltätigkeiten. Vermeiden Sie Karusselltätigkeiten. Ich vermeide sowieso Karussells. Meine Tochter sitzt da drauf, können Sie sie sehen? Nein, ne? Ich kann sie erkennen. Ihr hat das Freude gemacht. Bei mir wäre das purer Stress. Aber wissen Sie, was ich damit sagen will, ist, wir verlieren uns oft in Karusselltätigkeiten. Und das sind Tätigkeiten, die Stress verursachen, die uns Energie rauben, ob es nun ein positiver, ein Eustress ist oder ein D-Stress, so sagt man das, ob es etwas Gutes ist, was mir gut tut oder etwas ist, was einfach negativ ist nur. Egal, was für ein Stress es ist, wenn dieser Stress mich nicht weiterbringt, dann sollte ich ihn vermeiden. Die Frage ist immer, bringt es mich weiter oder nicht? Und hier kommt zum Beispiel der Freizeitstress auch mit rein. Wir haben so viel Freizeitstress, oder? Meine Güte, das Wochenende, das muss doch gefüllt werden, von vorne bis hinten. Und dann ist das Wochenende oft so stressig, dass wir froh sind, wenn endlich wieder Montag ist und wir wieder ein bisschen zur Ruhe kommen. Wir leben in einer Unterhaltungsgesellschaft. Wir müssen unterhalten werden. Wir sind fast getrieben, unterhalten zu werden. Und das ist oft etwas, was uns ganz viel Energie raubt. Und deswegen frage ich mich oft, egal was ich tue, bringt mich das weiter oder gibt es mir Energie? Eins von beiden muss sein, wie beim Auto. Entweder fährt das Auto weiter oder wenn es steht, soll ich wenigstens tanken. Wenn ich einfach nur stehen bleibe, nur so, dann erfüllt das Auto keinen Zweck. So auch bei mir, wenn ich meine Freizeit sinnvoll einsetzen will, frage ich mich, gibt mir das Energie oder raubt mir das Energie? Und Sie werden staunen, wie viele Dinge Sie tun, die Ihnen nur Energie rauben. Kein bisschen Energie geben. Also immer fragen, was bringt mich weiter? Dass wir uns nicht im Unwesentlichen verlieren, sondern das Wesentliche vor Augen haben. Das Zweite ist das Wie. Wie gehe ich nach vorne? Man hat eine Untersuchung durchgeführt in London und hat festgestellt, dass Multitasking für die Männer dreimal so ungesund ist wie Haschischrauchen. Dreimal so ungesund. Jetzt habe ich ein ganz schlechtes Gewissen, denn ich habe hier mit dem Herrn Videra heute telefoniert während des Autofahrens. Und er sagte, Multitasking, Johannes, Autofahren und Telefonieren ist gefährlich. Aber da sind wir so drin, oder? Im Multitasking. Viele Dinge gleichzeitig machen. Und es ist einfach medizinisch, wissenschaftlich bewiesen, Multitasking ist ungesund. Dass ich mich da immer wieder frage, was ist jetzt das Wesentliche und dass ich mich auf das Wesentliche konzentriere. Mit einer Glühbirne können Sie einen Raum erhellen. Mit derselben Energie, wenn Sie diese Energie bündeln, können Sie mit dieser Energie eine Stahlplatte durchschneiden. Es kommt darauf an, wie stark Sie die Energie bündeln. Manchmal kommt es gar nicht darauf an, mehr Energie zu bekommen, sondern die Energie, die wir haben, so zu bündeln, dass Sie richtig viel damit leisten können. Bündeln Sie Ihre Energie. Das mache ich oft, dass ich mich wirklich frage, Johannes, du hast heute an deinem Arbeitstag, stelle vor, du hast nur 2 Stunden Zeit. Was muss wirklich erledigt werden, dass du hinterher sagen kannst, es war ein erfolgreicher Arbeitstag? Du hast nur 2 Stunden Zeit. Dass ich das Wichtigste zuerst mache. So eine Sache, die ich mache. Eine andere Sache ist, dass ich mir den Tag aufteile, immer in 55 Minuten Abschnitte. Dass ich mir dann aufschreibe, was am wichtigsten ist. Und dann werde ich in den ersten 55 Minuten das Wichtigste tun. Und dann konzentriere ich mich nur auf diese Arbeit. Ich lese keine E-Mails. Telefon muss ich doch beantworten, ja. Aber ich versuche dann, mich nur auf diese Sache zu konzentrieren. Und nach 55 Minuten schellt mein Wecker. Ich habe 5 Minuten Zeit, manchmal nur 3 Minuten, um mich kurz zu erholen, ein paar Übungen zu machen, vielleicht aufs Klo zu gehen und dann weiterzuarbeiten. Aber einfach dieses gebündelte, konzentrierte Arbeiten. Ich glaube, das ist eine gute Hilfe. Süchtig nach Ablenkung hat das jemand mal genannt. Wir sind süchtig nach Ablenkung. Gerade jetzt mit Smartphone und Internet. Ne? Mal eben nochmal E-Mails checken. Es könnte ja was Wichtiges in den letzten 5 Minuten passiert sein. Ne? Wo man dann die Welt retten muss. Wenn wir nicht gelesen haben. Ne? Ja. Und das Dritte ist, ich wiederhole kurz, das erste war, was wir tun, Karusselltätigkeiten vermeiden. Das zweite ist, wie wir etwas tun, dass wir es bündeln, dass wir uns konzentrieren auf das Wesentliche. Und das dritte ist manchmal auch, wo wir etwas tun. Ich habe bei mir im Auto immer diesen schönen Stuhl, den kann man einklappen. Und dann setze ich mich manchmal einfach an den Rhein oder wenn ich unterwegs bin, irgendwo hin und nutze nochmal die Zeit zwischen Arbeit und Zuhause oder wenn ich irgendwo unterwegs war und setze mich mal dahin und arbeite noch ein bisschen. Oder ich sage mir, ich habe bestimmte Arbeiten, die müssen getätigt werden, das ist nichts Schönes, aber wenn ich das an einem schönen Ort tue, und ich habe so ein paar Favoriten bei mir, ja, wenn Sie die für sich auch kennen, das ist einfach klasse. Wenn Sie das am guten Ort tun, dann gibt das mehr Energie, als dass es Ihnen raubt. Ja, Bibliothek ist ein schöner Ort, ich liebe die Bibliothek. Mayrische Buchhandlung hier in Düsseldorf, finde ich auch toll, die haben schöne Sitze auch. Sitzt man ganz bequem, ehrlich. Oder eben auch am Rhein sitzen. Oder an der Uni, die haben eine große Bibliothek, 24 Stunden geöffnet. Können Sie immer hin? Aber nicht 24 Stunden arbeiten, sonst kriegen Sie einen Burnout. Ja? Aber einfach ein paar Orte finden, wo ich sage, die habe ich auf meiner Karte eingeplant, da gehe ich hin, um Energie zu bekommen oder weniger Energie zu verbrauchen. Das war hauptsächlich, was ich jetzt gesagt habe, da ging es hauptsächlich darum, dass wir wenig Energie verbrauchen. Ja? Dass wir nicht mit 100, dass wir nicht 10 Liter auf 100 verbrauchen, sondern nur 7. Aber immer noch verbrauchen wir etwas. Auch wenn wir arbeiten, auch an einem schönen Ort, verbringen wir immer noch oder verbrauchen wir immer noch Energie, richtig? Jetzt geht es darum, dass wir Energie tanken. Dass wir Energie tanken. Und ich würde gerne mal 2 Männer nach vorne bitten, die mal einmal kurz eine Illustration mit mir hier durchführen. Haben wir 2 Freiwillige. Ein Mutiger, also das ist er noch mutiger? Nur eine kurze Illustration. Wenn ihr einmal von hier dorthin geht, zu dem anderen Stuhl und wieder zurück. Du gehst ganz normal und du benutzt auf dem Hinweg nur dein linkes Bein und auf dem Rückweg nur dein rechtes Bein. Wollt ihr das mal machen? Ne? Jetzt wird interviewt. Für wen war das schwieriger?
Für ihn.
Es war wahrscheinlich für dich schwieriger, weil es anstrengender ist, ne? Obwohl ihr beide zur selben, ihr habt beide eure Beine gleich viel benutzt. Nur zu unterschiedlichen Seiten. Vielen Dank, ich habe euch was für euch. Hier, guck mal. Extra was mitgebracht. Zwei kleine Herzen hier. Könnt ihr mit euren Frauen teilen, ja? Für eure Energie, genau. Schokolade ist mal ganz, ganz gesund. Das kann man ja rausschneiden, ne, oder? Aber was will ich damit sagen? Es ist wichtig, wenn wir locker flockig nach vorne gehen wollen. Und wir wollen ja nach vorne gehen. Wir wollen weiterkommen. Aber dann ist es wichtig, dass wir beide Beine benutzen. Ein Burnout geschieht immer dann, wenn wir nur ein Bein benutzen. Und was sind diese beiden Beine? Das eine ist eben, dass wir Energie verbrauchen und das andere ist das Bein, dass wir Energie tanken. Und wir müssen immer beide Beine benutzen, um richtig funktionieren zu können. Dass wir auftanken, dass wir Energie verbrauchen. Dass wir auftanken, dass wir Energie verbrauchen. Stress und dann wieder den Stress rauslassen, entspannen. Anspannen, entspannen. Und das immer schön regelmäßig. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, vor dem Burnout so lang wie möglich auf dem Stressbein zu hüpfen, bis ich nicht mehr konnte. Und dann so ein ganz bisschen hier und dann wieder auf dem Stressbein. Kennen Sie das? Ganz viel Stress und dann immer den Gedanken im Kopf, irgendwann ist ja Urlaub. Dann, oder meine Arbeitskollegen, die sagen dann, irgendwann gehe ich in Rente. Einer sagt mir immer wieder, Johannes, noch 8 Jahre. Nur 8 Jahre. Aber 8 Jahre lang auf einem Bein hüpfen und sich dann zu freuen, dass irgendwann dann mal das andere benutzt werden kann, das ist ungesund. Und so ist es eben wichtig, dass man immer wieder beide benutzt. Und dass wir ganz bewusst Tankstellen einbauen in unserem Leben. Dass wir immer wieder überlegen, wie kann ich tanken? Immer wieder auftanken. Wir müssen auftanken. Gerade wir, die wir in einer gestressten Gesellschaft hier leben. Dass wir auftanken. Und ich musste an meinen Bekannten denken. Mein Bekannter, den habe ich jetzt mal gesehen, da lief er die Straße runter mit seinem Fahrrad und schob das Fahrrad und war am Schwitzen und lief die Straße runter. Abends habe ich ihn dann angerufen. Ich sage, ich habe dich gesehen, was hast du da gemacht? Wieso bist du nicht runtergefahren? Sagt er, nee, du, ich war so im Stress, ich hatte keine Zeit aufzusitzen. Bescheuert, ne? Wird uns nie passieren. Dass wir so im Stress sind, dass wir keine Zeit haben zu entspannen. Aber entspannen sollte man eben immer dann, wenn man keine Zeit dazu hat. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, ist ein Buch von Lothar Seiwert. Wenn du es eilig hast, gehe langsam. Entspannen sollte man immer dann, wenn man keine Zeit dazu hat. Und auch da ist es wieder wichtig, dass wir für uns unsere Landkarte kennen und wissen, wo sind meine Tankstellen. Wir müssen uns kennen, wir müssen unsere Tankstellen kennen. Kennen Sie Ihre Tankstellen, wo Sie wissen, das brauche ich, dann tanke ich so richtig auf. Und je mehr Sie davon haben, desto besser. Dass Sie immer wieder überlegen können, was will ich diese Woche machen, um aufzutanken. Es gibt kleine Tankstellen, es gibt große Tankstellen. Urlaub ist eine große Tankstelle. Die Rente kann eine Riesentankstelle sein. Muss aber nicht, man kann auch in der Rente noch viel machen. Es gibt aber viele kleine Tankstellen. 5 Minuten, eine halbe Stunde spazieren gehen. Kleine und große Tankstellen, dass sie sich die immer wieder auf die Landkarte setzen, so kleine Fähnchen in ihrem Kopf und sagen, okay, da werde ich anhalten, da werde ich anhalten. Das müssen wir planen. Wenn ich Tankstellen nicht einplane, fahre ich dran vorbei. Ich habe gesagt, wann wächst ein Muskel? Und habe dann gesagt, ein Muskel braucht Widerstand, um zu wachsen. Aber wann wächst er? In der Pause, ne? Ein Muskel wächst nur in der Ruhepause. Wenn ich immer Muskeltraining machen würde, dann wäre das ungesund. Der Muskel wächst nur in der Pause. Deswegen sind die Pausen so wichtig. Viele kleine Tankstellen. Das sagt die Bibel schon. Deswegen sagt Gott, ich will, dass ihr, das hat er im Alten Testament gesagt, die Bibel ist geteilt in das Alte Testament, das Neue Testament, das sind zwei Bibelteile. Und da hat er gesagt, ich will, dass ihr den Sabbat einhaltet, dass ihr mal einen Tag in der Woche nichts tut. Ja, das ist doch mal ein Arbeitgeber, ne? Heute die Arbeitgeber, die müssen das machen, weil sie verpflichtet sind, ne? Aber wenn sie die eigene Wahl hätten, würden sie vielleicht sagen, hey, klasse, so ein Arbeitssüchtiger darf auch gerne 7 Tage die Woche arbeiten. Gott sagt, nein. Gott will, dass wir den Sabbat einhalten. Es ist so wichtig, immer wieder zur Ruhe zu kommen. Gott will Stille statt Stress. Er will, dass wir Auszeit nehmen statt ausbrennen. Stille statt Stress. Und ich möchte Ihnen jetzt mal einfach noch persönlich meine 7. Ich habe mir 7 Tankstellen rausgesucht, die mir persönlich gut tun. Und wie gesagt, jeder hat wieder andere Tankstellen. Es geht nicht darum, dass Sie jetzt meine übernehmen, sondern dass Sie nach Hause gehen, sich vielleicht mal 2 Stunden Zeit nehmen und überlegen, wo sind meine Grenzen, wo verliere ich Energie, was sind meine Tankstellen. Für sich mal ganz bewusst überlegen. Übrigens habe ich manche dieser Fragen, die ich hier so aufwerfe, habe ich auf ein Blatt geschrieben und ausgedruckt mit einigen Zitaten und die können Sie sich gerne mitnehmen. Die Blätter liegen hinten aus, da haben Sie also nochmal das wirklich Wesentliche zusammengefasst. Nehmen Sie sich gerne so ein Blatt mit hinten. Die erste Tankstelle, die mir so richtig gut tut, das ist das, was ich heute Nachmittag getan habe. Nicht bei den Blumen, aber einfach raus in die Natur. Wir sind natürliche Wesen. Und wir leben oft in einem unnatürlichen Umfeld. Und einfach rauszugehen, die Geräusche zu hören, das Grüne zu sehen, Zeit zu verbringen, allein zu sein, es kann so eine gute und wertvolle Tankstelle sein. Und vielleicht kennen wir die, aber wir fahren einfach immer wieder dran vorbei, weil wir zu beschäftigt sind. Aber so ein Vortrag kann ja auch dazu helfen, ne? Dass man sagt, Mensch, das hat mir jetzt nochmal einen Impuls gegeben. Ich will ab jetzt mal wieder öfters. Einfach mal raus, eine halbe Stunde raus, eine Stunde raus in die Natur. Die Natur gibt uns viel. Das Zweite ist, und hier habe ich erstmal ein Bild. Das ist bewusst sehen und staunen. Das Bild, das haben wir in Singapur aufgenommen. Da war ich mit meinen Kindern spazieren und da liefen uns Affen über den Weg und wir gleich so, wow, ein Affe, guck mal. Und wir wussten gar nicht, sollen wir jetzt an die Seite gehen? Wird der uns beißen? Sollen wir die Hand schütteln? Weiß man ja nicht. Für uns war das was Besonderes. Ne? Ein Affe, guck mal, ein Affe. Und dann sehe ich, wie andere Jogger einfach dran vorbeigegangen sind. Die haben gar nicht geguckt, die haben den Affen nicht gesehen, die Singapurianer. Wenn wir hier im Park spazieren gehen würden und würden eine Katze sehen, würden wir dann sagen, boah, guck mal, eine Katze. Eine Katze ist da rübergelaufen. Guck mal, eine Katze. Passiert uns nicht, ne? Was ist der Unterschied? Wir haben uns an die Katze gewöhnt. Das ist der einzige Unterschied. Katzen sind genauso was Besonderes wie Affen. Nur wir haben uns dran gewöhnt. Und wir gewöhnen uns so schnell an Dinge und dann wird es zu etwas Gewohntem und dann staunen wir nicht mehr. Aber ich habe gemerkt, dass Staunen meinen Tank auffüllt. Staunen füllt meinen Tank auf. Einstein hat es gesagt. Er hat gesagt, du kannst das Leben auf 2 Arten leben. Das eine ist, als wäre alles ein Wunder oder als wäre nichts ein Wunder. Entweder ist alles ein Wunder oder nichts ist ein Wunder. Jemand anders hat mal gesagt, betrachte alles so, als würdest du es zum ersten oder zum letzten Mal sehen. Und das habe ich oft gemacht, ganz bewusst. Ich bin rausgegangen und habe es zum ersten Mal gesehen. Und ich merke, wie mich das in Staunen versetzt, wenn ich Menschen, wenn ich Dinge wieder mit anderen Augen sehe und ganz bewusst wahrnehme. Ich bin manchmal nach Hause gekommen und so gesagt, Mensch, hier wohnt also meine Frau, Mensch, toll hier. Ganz bewusst mich mal so reinversetzt, ja. Und ich meine, boah, die wohnt ja schön hier. Und so, ich darf ja auch hier wohnen. Oh, hat die schöne Kinder. Ja. Betrachte alles so, als würdest du es zum ersten oder zum letzten Mal sehen. Das sind so kleine Tipps, so kleine Perlen. Aber das sind oft die kleinen Dinge, die wirklich unsere Welt aus den Angeln heben können. Ganz bewusst staunen, ganz bewusst wahrnehmen. Also das ist etwas, was ich sehr stark und sehr oft mache. Bewusst wahrnehme. Und das macht etwas mit mir. Dann sehe ich Dinge mit neuen Augen. Also bewusst sehen und staunen. Ein drittes ist ungestörte Zeit. Oh, da ist was abgeschnitten. Macht nichts. Ich lese es Ihnen ja vor. Ungestörte Zeit. Das machen wir öfters mit der Familie. Und wissen Sie, was wir dann machen? Wir schalten das Telefon aus. Und keiner kann uns erreichen. Manche können davon ein Lied singen. Keiner kann uns erreichen. Aber wir haben festgestellt, wir machen das jetzt seit einigen Jahren und bis jetzt ist tatsächlich noch nicht die Welt untergegangen. Vielleicht wird das noch passieren, aber das Risiko gehen wir ein. Wir merken einfach, dass für uns Telefon ist etwas, wenn wir dann mit Menschen zusammen sind, ist es gut. Aber wenn wir Zeit für uns haben, dann möchten wir auch ganz bewusst sagen, jetzt möchten wir ungestörte Zeit mit der Familie, mit den Kindern verbringen. Und ich weiß ja selbst, wenn ich ans Telefon gehe, dann rede ich auch schon mal eine Stunde mit meiner Schwester, mit meinem Bruder. Und meine Kinder sitzen dann da und sind ärgerlich, weil wir doch eigentlich Zeit zusammen verbringen wollten. Also ganz bewusst sagen, ich schalte mal alles aus und verbringe ganz bewusst Zeit nur mit meinem Leben. Oder eben auch für sich. Aber eben ungestörte Zeit. Das vierte, ist, dass wir darauf achten, wie wir unsere Beziehungen leben. Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich Streit mit meiner Frau habe, ja, das kommt schon mal vor, wenn wir Stress haben, dann bereitet mir das Stress. Das zieht mir ganz viel Energie, oder? Aber wenn ich Frieden habe mit ihr und wenn wir uns umarmen und wenn wir uns lieb haben, dann gibt mir das Energie. Beziehungen, wenn sie gut gelebt sind, harmonische Beziehungen, geben uns Energie. Wir brauchen wichtige, gute Beziehungen. Beziehungen geben uns Energie. Und dass Sie deswegen immer darauf achten, bin ich in Harmonie mit anderen? Lebe ich in Frieden mit anderen? Wenn es nach uns geht, sollten wir danach streben, Frieden zu haben mit anderen Menschen. Dass ich für mich weiß, okay, ich habe alles getan, um mit dieser Person in Frieden zu sein. Genauso natürlich auch Frieden mit Gott. Gott will, dass wir Frieden mit ihm haben, weil er weiß, dass das ist, was wir brauchen. Frieden mit Gott zu haben. Also Frieden anstreben. Eine andere Sache, die ich tue, ist, dass ich meine Gedanken ordne. Ist auch wieder sowas mit unserem Cinemax Mental, ne? Unser Kopfkino, dass wir so viele Gedanken haben, so viele Ziele, so viele Dinge, die alles noch, was alles getan werden muss, woran ich denke und so. Und das wird so viel, dass es mir echt Stress raubt oder Stress gibt und Energie raubt. So. Aber wenn ich dann meine Gedanken ordne und bewusst mal wieder sehe, okay, was ist denn jetzt der Stress? Was muss noch alles getan werden? Was ist schon gemacht? Und wo stehe ich? Wo will ich hin? Das gibt mir Energie. Und das auch nicht nur für den einzelnen Tag oder für eine Woche, sondern auch für mein Leben. Ich habe für mich so eine Art Tagebuch. Und da bin ich jetzt nicht wie vielleicht manche Damen oder auch Herren, die alles reinschreiben, habe heute das gekocht oder habe mit der gesprochen oder so, sondern ich habe ein Tagebuch, wo ich mir einfach nur wichtige Dinge reinschreibe, vielleicht auch nur mal einmal im Monat oder auch ein paar Monate gar nichts. Aber die wichtigsten Dinge, wenn ich zum Beispiel einen Persönlichkeitstest mache, dass ich da die Ergebnisse reinschreibe, dass ich da meine wichtigsten Werte drin habe. Also all das, was wirklich wichtig ist für mein Leben, das habe ich alles da drin. Und dass ich mir das immer wieder vor Augen halte, dass ich meine Gedanken ordne, meine Ziele, meine Prioritäten, dass ich einfach ein Ort habe, wo ich alles zusammen habe. Das hilft mir persönlich sehr. Also das ist momentan, jetzt ist das digital, vorher habe ich es aufgeschrieben, jetzt habe ich es digital auf meinem Rechner, auf meinem Smartphone. Kommen Sie nicht dran. Aber dass ich es immer wieder mir angucken kann, immer wieder organisieren kann, mich selbst organisieren kann. Also das ist eine Tankstelle, die ich habe, eine regelrechte Tankstelle, meine Gedanken zu ordnen. Jetzt noch eine, die mir sehr geholfen hat, ist gesund zu essen. Das ist was ganz Praktisches. Wir reden oft von Lebensmitteln, ne? Ich liebe dieses Wort, Lebensmittel, weil ich habe mich jetzt mit Lebensmitteln viel auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, da ist gar kein Leben drin, in den meisten. Das ist ein gutes Wort. Es sollte eigentlich ein Mittel sein, um mir Leben zu vermitteln. Und da sollte eigentlich Leben drin sein. Aber in den meisten Lebensmitteln, da ist nur Chemie drin oder anderes, aber kein Lebensmittel. Und eine Ganz einfache Regel ist für mich, dass ich mich oft frage, das, was ich hier esse, was ich zu mir nehme, gibt mir das Leben, meinem Körper, Energie, Leben ist ja auch Energie, gibt mir das Energie oder nimmt mir das Energie? Tötet das vielleicht sogar Zellen ab in mir? Die eine Frage hilft mir, wenn ich entscheide, wie ich mich ernähre. Und nicht, werde ich dadurch schlank oder nicht. Man kann auch schlank sein und trotzdem völlig, völlig ungesund essen. Es geht auch. Es geht nicht darum, schlank zu werden, es geht darum, gesund zu essen. Denn ein ungesunder Lebensstil und auch eine ungesunde Ernährung, die raubt mir Energie. Und das Letzte ist eben die regelmäßige Bewegung. Kleine Kinder lieben es, sich zu bewegen. Meine Kinder lieben es, sich zu bewegen. Und wenn man dann älter wird, dann meint man, jetzt hat man genug davon. Aber da gibt es Männer, die sagen, ich will jeden Tag zur Arbeit mit dem Fahrrad fahren. Und das ist eine klasse Sache, sich immer wieder zu bewegen. Aber man muss nicht unbedingt jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Das kann man machen, muss man aber nicht. Wichtig ist, sich regelmäßig zu bewegen. Und es muss gar nicht schnell sein. Man muss sich gar nicht auspowern, sondern für mich ist immer wichtig, dieses L. Langsam, lächelnd, lange. Ne? Langsam, lächelnd, lange. Also lieber länger spazieren gehen und das regelmäßig als einmal im Monat so ein Sprint oder irgendwie so einen ganz schnellen Dauerlauf und dann so kaputt zu sein, dass man 4 Wochen wieder nichts macht. Ne? Sondern immer wieder bewegen, raus in die Natur, raus und sich bewegen. Wir sind ein Bewegungsapparat, richtig? Und wir müssen uns bewegen. Das sind so einige Tankstellen, die ich für mich habe. Und wie gesagt, jeder von uns hat andere Tankstellen, die er braucht, die er anfährt. Wichtig ist, und darum geht es in dem Ganzen, dass wir nicht ausbrennen, sondern dass wir stark werden, dass wir stark leben und dass wir brennen, dass wir Feuer und Flamme sind für etwas. Langeweile tötet dich, sagte mal ein Psychotherapeut. Langeweile tötet dich. Wir brauchen etwas, für das es sich lohnt zu leben. Wir brauchen Dinge, die in uns wirklich Leidenschaft erwecken. Und sich da immer Gedanken machen, was bringt in mir Leidenschaft? Wo bin ich Feuer und Flamme? Dass wir das leben, was uns wirklich wert ist. Dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und ich möchte langsam zum Ende kommen und möchte Ihnen noch kurz sagen, was meine Leidenschaft ist. Etwas, was mich wirklich bereichert. Ich gucke hier gerade, aber irgendwas funktioniert hier nicht. Aber das macht nichts. Meine Leidenschaft, das, wo wirklich mein Schatz ist. Und das ist eben das große A. Wissen Sie noch, meine Werte sind farbig und das A war so groß. Jetzt verrate ich Ihnen auch, wofür das steht. Das A steht für Adonai. Adonai ist ein anderes Wort auch für Gott, so wie er sich in der Bibel vorstellt. A steht auch für die Agape-Liebe. Agape ist ein Wort, die göttliche Liebe beschreibt. Und ich sage mir, wenn ich in dieser Liebe lebe, wenn ich diesen Gott, diesen Adonai kenne und in Harmonie mit ihm bin, das habe ich erlebt, das habe ich erfahren, das merke ich immer wieder, dann lebe ich wirklich wertvoll. Dann gibt das meinem Leben wirklich Sinn. Und deswegen möchte ich immer wieder für diesen Adonai leben, mit ihm leben, aus seiner Liebe rausleben, weil er einfach so fantastisch ist. Und wenn das passiert, dann leuchtet das alles andere. Beleuchtet es alle anderen Aspekte in meinem Leben, wenn ich diese Adonai in meinem Leben habe, diesen Adonai, wenn ich diese Agape erlebe. Und ich möchte Ihnen zum Schluss noch eine kurze Geschichte erzählen, die das so ein bisschen verdeutlicht. Von einem kleinen Jungen, der mit seiner Oma zusammenlebt, weil seine Eltern gestorben sind. Und er lebt oben im ersten Geschoss, seine Oma lebt unten im Erdgeschoss. Und eines Nachts fängt es an zu brennen. Und die beiden merken das nicht. Und es brennt immer mehr und die Oma, die kommt nicht mehr raus, die stirbt. Und der kleine Junge, der merkt noch, wie es brennt und er rennt raus und er sieht, dass das Treppengeländer und das Treppenhaus schon völlig kaputt ist und er kommt nicht mehr runter. Er rennt zum Fenster und sieht, dass draußen schon alle Nachbarn stehen. Aber die Nachbarn können nichts mehr tun. Das Fenster ist so hoch. Wie kann man ihm helfen? Und dann kommt ein Fremder, tritt aus der Menge heraus, keiner kennt ihn. Und dieser Fremder zieht seine Jacke aus und fängt an der Dachrinne hochzusteigen. Und die Dachrinne, die ist schon richtig heiß und er verbrennt sich die Hände. Irgendwann fällt von oben ein Balken runter und reißt ihm die ganze Schulter auf. Aber trotz der ganzen Schmerzen geht der, dieser Fremde immer weiter hoch, bis er oben angekommen ist. Und dann nimmt er diesen kleinen Jungen auf seine Schulter und geht wieder runter. Und während er runtergeht, wird er manchmal weiter nach unten gerissen und reißt sich die ganzen Hände auf und das Gesicht auf. Aber er hält es trotzdem durch und er geht langsam runter, setzt den Jungen ab und verschwindet. Und die Nachbarn freuen sich natürlich, dass der Junge gerettet ist. Und nach 2 Tagen gibt es eine große Dorfsitzung. Die Ältesten sind alle zusammengekommen und überlegt, was soll man mit dem Jungen machen? Die Oma ist tot, die beiden Eltern sind tot, was soll man mit dem Jungen machen? Und so setzt man sich zusammen. Der Junge sitzt dort in diesem Rat und die Ältesten. Und dann sagt einer, wisst ihr, ich bin Metzger vom Beruf, ich kann noch jemanden brauchen, ich nehme den für mich hier und gebe ihn mal mir. Und dann sagt der Bauer, warte mal, ich brauche noch jemanden hier vom Feld her, ich muss immer so viel gebracht werden, ich nehme mir den Jungen, gebt ihn mal mir. Und dann kommt noch ein Dritter und sagt, ah, ich brauche auch noch jemanden bei mir im Betrieb, ich nehme den Jungen, ich kümmere mich um ihn. Und man sieht, dass der Junge zu keinem wirklich guckt und er will nicht zu diesen Männern hingehen. Und er guckt die ganze Zeit nur auf den Boden. Und während sie noch diskutieren, geht die Tür auf. Und dann steht da ein Mann mit aufgerissenem Gesicht, kaputten Händen. Man kann fast noch das Blut sehen, das ihm hier runtergelaufen ist. Und der Junge, der guckt auf, er sieht diesen Fremden, läuft auf ihn zu und sagt, ich will zu ihm, ich will zu ihm, ich will zu ihm. Weil der Junge wusste, der Mann, ich kenne ihn gar nicht, ist ein Fremder, aber der hat sein Leben fast geopfert für mich. Bei dem bin ich gut aufgehoben, der wird mich nicht missbrauchen für seine Metzgerei oder sonst etwas. Bei dem bin ich gut aufgehoben. Und ich finde die Geschichte so gut, weil sie so ein bisschen verdeutlicht, was wir in der Bibel lesen. Denn da steht das so ähnlich. Ja, Jesus hat hier gelebt auf dieser Erde und dann hat er gesagt, so hat Gott die Welt geliebt, hat er gesagt. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, dass sie gerettet werden. Und Glauben bedeutet, dass man überzeugt ist von dem, was Jesus gesagt hat und dass man sich ihm anvertraut. Also alle, die sich ihm anvertrauen, die in seine Arme rennen, die sind gut aufgehoben. An einer anderen Stelle sagt er mal, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. Ist doch genial, oder? Jesus sagt, ich will euch Ruhe geben. Und das begeistert mich so. Einen Gott zu kennen, der sagt, kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Ich will, dass ihr still werdet, dass ihr zur Ruhe kommt. Bei mir seid ihr gut aufgehoben. Und das ist etwas, was bei mir immer wieder Leidenschaft erzeugt. Immer wieder. Solch einen Gott zu kennen. Solch einen Gott zu kennen. Ist dieser Gott meine Leidenschaft, dann schafft das viele Leiden ab. Viele unnötige Leiden. Wenn dieser Gott meine Leidenschaft ist. Und das möchte ich Ihnen mitgeben und damit auch zum Schluss kommen, beziehungsweise mit Ihnen weitergehen. Sie gehen jetzt gleich nach Hause, ich gehe nach Hause, aber wir setzen hier eben keinen Punkt, sondern einen Doppelpunkt. Denn es geht ja weiter. Und wie gesagt, was hat jemand noch gesagt? Wir ertrinken in Informationen, aber uns mangelt an Weisheit. Sie haben jetzt eine Menge Impulse bekommen, eine Menge Informationen. Aber wichtig ist, dass wir diese Informationen jetzt dass wir diese Informationen transportieren in unser Leben. Und wie gesagt, nehmen Sie sich nicht alles mit, sondern 2, 3 Perlen daraus. 2, 3 Dinge, wo Sie sagen, das will ich mir jetzt bewusst mitnehmen. Ich will mich daran erinnern. Sobald ich zu Hause bin, mir vielleicht Notizen machen, vielleicht jetzt schon Notizen, sie mit nach Hause nehmen und zu überlegen, wo kann ich jetzt ansetzen, um die nächsten Schritte zu gehen. Denn wenn Sie Dinge sehen wollen, die Sie vorher nicht gesehen haben, müssen Sie Schritte gehen, die Sie vorher noch nicht gegangen sind. Also ganz bewusst überlegen, welche Schritte kann ich jetzt gehen. Mein Tipp ist, dass Sie sich bewusst 2 Stunden nehmen in den nächsten 2 Stunden. Das ist sehr gut. Genau. Wenn Sie das schaffen, in den nächsten 2 Stunden 2 Stunden zu nehmen. Nein, in den nächsten Tagen. In den nächsten Tagen aber bewusst einplanen und sagen, ich möchte mir 2 Stunden nehmen. Ich gehe zu Starbucks. Ich gehe an den Rhein. Wo immer. Und dass Sie sagen, ich möchte mir weiter Gedanken machen, mir Zeit mit mir selber verbringen und überlegen, wo will ich weitergehen. Dass Sie über sich selber nachdenken. Und ich habe Ihnen da eine Hilfe mitgegeben. Denn dieser Bogen oder dieses Blatt, das hilft Ihnen. Nehmen Sie das mit als Hilfe, wo noch mal einige Fragen sind, die Sie sich selber beantworten können. Was sind meine Energiequellen? Was raubt mir Energie? Solche Dinge. Und als letzten Hinweis noch, Sie sollten sich ja, so wie ich ja auch, ne, ich muss mich ja immer wieder mit dem Thema beschäftigen. Weil Burnout und stark werden und stark leben ist ja nicht was, was man einmal hört, man setzt es um und dann ist man soweit, sondern man muss sich immer wieder damit auseinandersetzen. Und eine Hilfe ist eben eine Webseite, echt stark heißt die. Wenn Sie darauf gehen, können Sie sich eintragen und dann bekommen Sie einmal im Monat eine kurze Geschichte, einen Impuls, der Sie immer wieder daran erinnert, was können Sie tun, wie können Sie leben, damit Sie stark leben, statt auszubrennen. Also nehmen Sie sich so eine Karte mit, tragen sich da ein und lassen sich eine Geschichte einmal im Monat zuschicken. Und jetzt bin ich am Ende gelangt und ich wünsche Ihnen, das ist mein Wunsch für Sie, dass Sie nicht alles vergessen, sondern 2, 3 Perlen mitnehmen. Und nicht nur für die nächsten 2 Stunden, für die nächste Woche, sondern dass Sie in 2 Jahren zurückgucken und sagen, das waren echt starke 24 Monate. Das wünsche ich Ihnen. Dankeschön. Mm.